Ja, vielen Dank, dass wir ein Stück an eurem Leben teilnehmen durften und das so lebendig wird. Es hat eine Geschichte. Jedes Leben hat eine Geschichte und Gott schreibt Geschichte mit jedem Leben. Jedes ist anders und das dürfen wir annehmen. Wir merken, die zwei haben sich intensiv mit dem Thema Taufe befasst und man hat es aus den Berichten gehört, es ist mit dem heutigen Schritt der Taufe, ist ein Erlebnis vorausgegangen. Und die Predigt heute, der Segen der Taufe, möchte ich mit der Bibelstelle beginnen, Johannes 3 und dort ab Vers 1. Hier ist auch ein Mann unterwegs, der sagt irgendwie, mit dem Jesus, da ist irgendwas, da muss ich mal gucken, was da los ist. Und ich lese ab Vers 1. Einer der führenden Männer des jüdischen Volkes, ein Pharisäer namens Nikodemus, suchte Jesus einmal bei Nacht auf. Und er sagte zu Jesus, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, den Gott gesandt hat. Denn niemand kann solche Wunder tun wie du, wenn Gott nicht mit ihm ist. Jesus entgegnete, ich sag dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus, wie kann ein Mensch, wenn er alt geworden ist, noch einmal geboren werden, wandte Nikodemus ein. Er kann doch nicht in den Leib seiner Mutter zurückkehren und ein zweites Mal auf die Welt kommen. Jesus erwiderte, ich sag dir eins, Vers 5, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht ins Reich Gottes hineinkommen. Natürliches Leben bringt natürliches Leben hervor. Geistliches Leben bringt geistliches, wird aus dem Geist geboren. Darum seid nicht erstaunt, wenn ich dir sage, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will. Du hörst zwar sein Rauschen, aber woher er kommt und wohin er geht, weißt du nicht. So ist es bei jedem, der aus dem Geist Gottes oder aus dem Geist geboren ist. Aber wie kann das geschehen, fragte Nikodemus. Also es ist eine interessante Persönlichkeit, der Nikodemus war ein Bekannter, ein Führer im Volk, ein Pharisäer, also ein Bibelgewandter, der wusste, was die Schrift sagt und er hat gesagt, ich muss da mal zu Jesus. Aber ich gehe da mal lieber nachts, das müssen gar nicht alle wissen. Ne? Also dann schleicht er zu Jesus und stell dir vor, du bist Jesus und nachts klopft es an deiner Tür. Da ist einer drauf und sagt, hey Jesus, ich muss mal mit dir reden. Das darf zwar keiner wissen, aber darf ich rein? Irgendwie hat Jesus ihn reingelassen. Und der wusste gar nicht so richtig, wie er das Gespräch anfangen soll. Das sieht man am ersten Vers. Er sagt, Jesus, jeder weiß, die Wunder, die du tust, das geht nur, wenn Gott mit ihm ist. Und du merkst hier, der kommt gar nicht richtig auf die Spur. Und Jesus merkt es schon und sagt, hey Nikodemus, ich weiß, was du suchst. Ich sag dir jetzt was. Wenn du nicht von Neuem geboren wirst, kannst du das Reich Gottes nicht sehen. Der Nikodemus war geschockt. Wieso? Warum war der Nikodemus geschockt? Was denkst du? Der sagt, Entschuldigung, Jesus, ich kriege das jetzt nicht auf die Reihe. Ich bin hierher gekommen, um zu wissen, warum das bei dir so ist. Und jetzt erzählst du mir sowas. Nikodemus hat was ganz anderes erwartet. Der hat erwartet, dass Jesus sagt, hey, ich sag dir jetzt was Neues. Hier hast du mein Spezialwissen. Zettel raus, das ist mein Rezept. So passiert es mit dem Wunder. Oder er hat gedacht, Jesus sagt ihm vielleicht eine Erkenntnis über unbekannte Kräfte. Vielleicht neue religiöse Regeln. Das war ja im jüdischen Volk sowieso so. Die Pharisäer hatten 600 Gesetze und Regeln. Also das ist ziemlich anstrengend. Der Nikodemus hat gedacht, vielleicht gibt es noch 100 Spezialregeln, die ich nicht kenne. Und dann ist es so wie bei Jesus. Vielleicht spezielle Waschung, anspruchsvolle asketische Übungen. Du darfst das nicht und zählen nicht und das musst du üben und das und darauf verzichten. Auf alles war er vorbereitet, der Nikodemus, der war ein schlauer Mensch, aber auf das nicht. Jesus sagt ihm, du musst von Neuem geboren werden, dann kannst du das erleben. Und der Nikodemus sagt, what? Entschuldigung, in meinem Gehirn funktioniert was nicht. Also wenn das kleine Baby von der Simona auf die Welt kommt, das kapiere ich noch. Aber wie soll ich als Erwachsener da wieder in den Mutterleib reinschlupfen, nochmal kommen? Das wäre ein Elefantenbaby, ne? Und für die Mama wäre es auch ein Problem. Und Jesus sagt, hey Nikodemus, du hast gecheckt, das geht nicht. Nikodemus, es geht nicht, weil hier heißt es in Vers 5, ich sage dir eins, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht ins Reich Gottes hineinkommen. Natürliches Leben bringt natürliches Leben hervor. Geistliches Leben wird aus dem Geist geboren. Also schon waren sie am Punkt. Jesus war mit Nikodemus sofort am Punkt und hat gesagt, Nikodemus, das, was du bei mir jetzt suchst, das, was du willst, was du denkst, was ich dir jetzt sage, neues Rezept, neue Regeln, hier, dies, jenes, wenn du das machst, dann passiert, du bist auf dem Holzweg. Du brauchst geistliches Leben. Alles andere ist nur irdisches Leben und es kann nicht mehr wie irdisches Leben hervorbringen. Du kannst dich zwar äußerlich verändern, neuer Sakko, wenig schminken, so, Falten wegbügeln, keine Ahnung, Haare ansetzen, gell, bei uns dann so. So. Aber es bleibt menschlich, es bleibt irdisch. Du kannst, selbst wenn du nochmal von vorne anfängst, sagt Jesus hier, das sagt Nikodemus, selbst wenn du nochmal als Mensch auf die Welt kommen könntest, was wir wissen, dass die Bibel sagt, jeden Mensch ist einmal gesetzt, zu sterben, danach das Gericht. Also selbst wenn es so wäre, würde es dir nichts bringen, fängst nochmal von vorne an mit menschlichem Leben. Du brauchst ein geistliches Leben. Das natürliche Leben ist begrenzt und bleibt ein natürliches Leben. Es kann nicht ins Reich Gottes kommen. Und wir wissen aus Johannes 3, die weiteren Verse weiter hinten, da lesen wir ab Vers 14, was der Antrieb war. Also hier Jesus ist mit Nikodemus im Gespräch und entwickelt hier was und dann sagt er, und hier kommt der bekannte Vers ab Vers 14, und wie Mose damals in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss auch der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der glaubt, in ihm das ewige Leben hat. Denn, jetzt kommt der Vers Johannes 3, Vers 16, wo wir als Christen auswendig kennen, denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sich hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um zu verurteilen, sondern um durch ihn zu retten. Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht glaubt, ist damit schon verurteilt, denn der, an dessen Namen er nicht geglaubt hat, ist Gottes eigener Sohn. Also hier in dieser Geschichte vom Nikodemus kommt das komplette Programm. Und Jesus haut es voll raus. Glaube an Jesus, hier heißt es, an den Sohn Gottes bringt Rettung. Neugeboren durch den Heiligen Geist, wir dürfen an ihn glauben, seine Erlösung wollen. Jesus sagt zu ihm auch, hey Nikodemus, das ist richtig, dass du kommst und das willst. Aber jetzt musst du es für dein Leben auch annehmen. Jetzt musst du es für dein Leben auch wollen. Und das sehen wir an Samuele, das sehen wir an Nils Leben. Die haben gesagt, ich will das. Ich muss, wieder Nikodemus, ich muss da mehr erfahren. Da ist irgendwas, das brauche ich. Und zwar ist das nicht eine neue religiöse Rituale und jetzt musst du dich halt gelb anziehen und grün und blau und weiß was ich, den Bart färben, so. Nein, hier geht es darum, um geistliches Leben. Und das ist eine ganz andere Nummer. Und Jesus sagt es im Nikodemus knallhart. Er sagt, vergiss den ganzen menschlichen Kram. Das führt nur im Kreis, wie es der Nils gesagt hat. Das führt nur im Kreis. Du brauchst geistliches Leben. Wie schwer ist es zu begreifen für die Menschen? Das hat Jesus auch verstanden. Der hat gesagt, das ist genauso schwer wie mit dem Wind. Der ist da. Aber wie das Ganze funktioniert, heute weiß man schon mehr in der Forschung. Aber wo er herkommt, wo er hingeht, wie stark er ist, warum er jetzt gerade hier weht und nicht dort und so weiter und so fort. Das ist mein Geheimnis, das habe ich geschaffen. Und so ist es auch hier. Wie das geht, keine Ahnung, aber es passiert. Die Bibel hat recht, es passiert. Gott schafft was Neues. Und wir kennen die schöne Bibelstelle aus dem Hesekiel 36, Vers 26. Da sagt Gott, ich werde euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euer Innerstes geben. Das bedeutet, das ist ein Werk Gottes, das in euch passiert ist. Ein Werk Gottes, der hat euch ein neues Herz und einen neuen Geist gegeben. Gott schafft in uns was Neues. Neues Herz heißt neu geboren, göttliches Leben. Das durchdringt den Menschen von innen nach außen. Und das ist ein Unterschied. Ob du jetzt von außen versuchst, religiös zu werden und dann nach innen das reinzudrücken und sagst, in meinem Herz ist alles anders, aber ich mache das jetzt mal drauf, ne? Und dann von innen raus kommt dann als, wisst ihr ja, manchmal kommen da von innen raus Sachen aus dem Herzen und da sagst du, wuh. Die Bibel sagt hier, es ist andersrum. Göttliches Leben funktioniert andersrum. Göttliches Leben heißt, Gott schenkt dir neues Leben in dein Herz und jetzt wird von innen nach außen verändert. Das ist bei euch passiert. Und das ermutigt uns. Die Voraussetzung für die Taufe. Ups, du darfst. Fundament der Taufe. Also ich empfehle sehr den Glaubenskurs, wo auch Nils und Samuel teilgenommen haben, sich mit Taufe, mit Glauben, mit der Neugeburt, mit all dem beschäftigt haben. Ihr habt euch damit auseinandergesetzt und dann auch den Taufkurs, wo man sich damit beschäftigt, was geht da eigentlich? Was passiert da in meinem Leben? Ich ermutige euch da auch über die Kirchengeschichte, wie war es Taufen, was sind das für Wortbedeutungen und so weiter. Das sind spannende Themen. Aber das Fundament der Taufe ist der Glaube an Jesus. Hebräer 11, Vers 6. Und wir wissen, dass der Hebräer 11 so der Glaubenskapitel ist vom Hebräer, wo es heißt, die ganzen Glaubensgeschichten der Bibel aufgezählt werden. Und hier gibt es einen Kernvers für heute. Und der heißt Vers 6. Und ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Und dann werden die Gottesmänner aufgezählt, Noah, Abraham und so weiter. Also, ihr habt geglaubt, dass wenn ihr Gott sucht, dass ihr ihn findet und dass das, was er versprochen hat, in eurem Leben passiert. Das ist die Basis. Und wir haben vorher in der Moderation gehört, der Auftrag, wo Jesus sagt, hey, sagt's den Leuten und dann tauft sie. Und in Markus 16, Vers 15 und 16, die Parallelstelle, ich finde es interessant, dass du die andere hattest, das ist schon spannend. Da heißt es, und er sagt zu ihnen, geht hinaus in die ganze Welt und verkündigt allen Menschen die gute Botschaft. Wer glaubt und getauft wird, wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Also hier sehen wir, die Basis für die Taufe ist der Glaube und nicht andersrum. Das Fundament, auf dem die Taufe steht, ist der Glaube. Das heißt, die Taufe folgt dem Glauben. Hier mal ein schönes Bild aus dem Rhein. Tommy gibt Vollgas und das bin, glaube ich, ja, schön. Glaube und Taufe gehören zusammen, das sagt die Bibel. Ohne Glauben gibt es keine Rettung. Lesen wir im Johannes 11, dort 25 bis 27. Das bedeutet, die Taufe folgt dem Glauben und nicht andersrum. Nicht der Glaube der Taufe. So wie wir das kennen aus unserer christlichen Nation. Die katholische Kirche sagt, zuerst die Taufe und der Glaube kommt dann schon. Der Glaube folgt der Taufe. Die Bibel sagt was anderes. In der evangelischen Kirche sagt man ja, der stellvertretende Glaube der Eltern gilt für das Kind. Aber die Bibel sagt hier, wer glaubt und getauft wird, wird gerettet werden. Das heißt, es ist wichtig, dass wir das begreifen. Glaube kommt vor der Taufe, das ist das Fundament. Und die Taufe folgt dem Glauben. Warum ist das so? Weil die Taufe, und das ist die Frage, ist das die Eintrittskarte in den Himmel? Hast du eine App? Ja, heutzutage hat man ja für alles eine App, gell? Eine App und da ist ein QR-Code drauf in den Himmel. Ja? Den Gottesdienst brauchst du ja auch schon einen, gell? So, ich bin angemeldet, hallo. Ich kann dir versprechen, Gott hat viel mehr drauf. Der hat mehr drauf. Da kommst du an und da wissen alle Bescheid. Ja? Der kann ganz anders kommunizieren. Die Taufe, und dann, die hast du von mir oder vom Tommy gekriegt, ne? Also jetzt bist du getauft, jetzt darfst du. Ist das so? Die Bibel sagt uns, die Taufe ist kein Freifahrtschein in den Himmel. Also kein Sakrament in dem Sinn, das für sich selber wirkt. Das heißt, du bist getauft und alles klar, das ist die Eintrittskarte in den Himmel. So ist es nicht. Die Taufe hat keine eigene Wirkung ohne das Handeln und die Handlung des Menschen. Das heißt, sie ist kein Sakrament in dem Sinn, dass sie sagt, wenn du getauft bist, dann ist alles klar, dann ist der Weg klar in den Himmel. Sondern die Bibel sagt, Glaube ohne Taufe geht nicht. Das ist ein Zustand, den finden wir hier gar nicht. Die Bibel sagt nämlich, wer nicht glaubt, wird verloren gehen. Also da heißt nicht, wer nicht getauft ist, wird verloren gehen, sondern wer nicht glaubt. Das bedeutet, die Taufe folgt dem Glauben. Das Fundament für den Glauben, für die Taufe ist der Glaube. Also das heißt, die biblische Reaktion ist wie beim Nikodemus auf das neu erhaltene Leben aus Glauben, lasse ich mich taufen. Und man sieht die Auswirkungen im Leben. Das haben wir jetzt auch aus den Geschichten herausgehört. Mein Leben verändert sich. Da passieren Sachen und die Dinge müssen nicht so bleiben, wie sie sind. Gott verändert es. Meine Haltung, mein Denken, meine Gefühle, mein ganzen Weg, mein Glauben, meine Hoffnung, meine Zukunft, meine Beziehungen, mein Selbstbild. Wie rede ich, wie denke ich über andere, wie denke ich über mich selber, übers Leben? Habe ich Freude? Also der Taufe geht ein persönliches Glaubensbekenntnis voraus. Und das lesen wir in Römer 10, Vers 9 und 10. Das sind zwei Verse, die auch hier ganz spannend sind. Und hier heißt es, wenn du also mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Denn man wird für gerecht erklärt, wenn man mit dem Herzen glaubt, man wird gerettet, wenn man den Glauben mit dem Mund bekennt. Das ist cool. Das heißt, der Taufe geht ein persönliches Bekenntnis voraus. Und das haben die zwei hier abgelegt. Die haben gesagt, hey, ich habe Gott erlebt, ich habe Jesus erlebt. Der hat in mir ein neues Leben geschaffen. Da ist was passiert, ich glaube an Jesus. Die haben es bekannt. Also sie haben es im Herzen geglaubt und sie haben es gesagt. Die haben es bekannt und haben gesagt, hey, ich bin dran. Deshalb taufen auch keine Säuglinge. Nimm mal den Kleinen von Samuel und sag, leg mal hier ein Bekenntnis ab. Dann macht er oder so. Ne? Das ist alles. Das ist doch kein Bekenntnis. Kein Glaubensbekenntnis auf jeden Fall. Ja, das ist ein Bekenntnis, dass die Windel voll ist, aber mehr auch nicht. Deshalb segnen wir die Kinder. Wir hatten es ja jetzt gerade die letzten Sonntage, ich weiß nicht, vor zwei oder letzten? Vor zwei. Wann war die Kindersegnung? Letzten, ui, okay. Also, ihr habt es miterlebt. Deshalb segnen wir die Kinder. Wir wollen, dass Gott die Kinder segnet nach dem Vorbild von Jesus in Markus, wie er das gemacht hat. Das heißt, der Täufling muss zuvor selber glauben und nicht irgendjemand anders. Was wir tun können für jemand anders, ist beten, dass sich Glaube entwickelt. Aber wir müssen das selber erleben. Und bei Jesus finden wir nicht die Sorge um das Heil der Säuglinge. Also mal schnell taufen, weil wenn was passiert, kommen sie nicht in den Himmel. Das findet man nirgends bei Jesus. Jesus sagt, lass die Kinder zu mir kommen, ihnen gehört das Himmelreich. Also, das ist auch kein Grund zu sagen, und das hat man ja gemacht in der Kirchengeschichte, hat gesagt, wenn das Kind dann stirbt und sich nicht getauft, kommt es nicht in den Himmel. Die Bibel sagt ja, wenn es so alt ist, dass es glauben kann, dann folgt dem Glauben die Taufe. Ja. Die Taufe macht was sichtbar in unserem Leben. Die Taufe macht was sichtbar und wir lesen hier Römer 6, das ist die zweite zentrale Stelle hier für die Taufe, auch jetzt in der Predigt. Und dort Vers 4 bis 11 und ich fange in Vers 4 an. Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und sind daher auch mit ihm begraben worden. Weil nun aber Christus durch die unvergleichliche herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden und das bedeutet, wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Denn wenn sein Tod gewissermaßen unser Tod geworden ist und wir auf diese Weise mit ihm eins geworden sind, dann werden wir auch im Hinblick auf seine Auferstehung mit ihm eins sein. Was wir verstehen müssen, ist dies, der Mensch, der wir waren, als wir noch ohne Christus lebten, ist mit ihm gekreuzigt worden. Halleluja. Damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht ist, ist vom Herrschaftsanspruch der Sünde befreit. Denn wer gestorben ist, ist vom Herrschaftsanspruch der Sünde befreit. Hier merkt ihr, ich habe einen Fehler gemacht, einen Holpersatz. Gell? Der hat gemerkt, also lesen wir nochmal zurück. damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir nicht länger der Sünde dienen. Denn wer gestorben ist, ist vom Herrschaftsanspruch der Sünde befreit. Und da wir mit Christus gestorben sind, vertrauen wir darauf, dass wir auch mit ihm leben werden. Wir wissen ja, dass Christus, nachdem er von den Toten auferstanden ist, nicht mehr sterben wird. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn, denn sein Sterben war ein Sterben für die Sünde, ein Opfer, das einmal geschehen ist und für immer gilt. Sein Leben aber ist ein Leben für Gott. Dasselbe gilt darum auch für euch. Geht von der Tatsache aus, dass ihr für die Sünde tot seid, aber in Jesus Christus für Gott lebt. Das ist eine krasse Bibelstelle. Und wo ich sie gelesen habe, hat mich das so wirklich so richtig tief, ganz neu berührt. Das ist eigentlich das Konzentrat der Taufe oder das, was da in der Taufe passiert. Die Bibelstelle sagt hier, wir sind mit Christus gestorben, dafür steht das Kreuz. Wir identifizieren uns mit Jesus. Jesus Sterben ist mein Sterben. Mein alter Mensch hängt am Kreuz, haben wir gerade gelesen, im Vers 6 und 7. Ich bringe es zu Ende. Im Kolosser heißt es, am Kreuz ist mein Schuldschein angenagelt, meine Sünden, mein altes Leben, das ich nicht loswerde in menschlicher Weise. Ich kann religiös werden, aber ich kann mein altes Leben nicht loswerden. Es sei denn, ich bringe es zu Jesus. Und dann sagt hier, in Römer 6, sagt hier der Schreiber, dass wir mit Christus gestorben sind. Und als nächstes kommt, wir sind keine Sklaven der Sünde mehr. Hier heißt, sie hat keine Macht mehr über uns. Der Zwang ist weg. Ich kann, aber ich muss nicht. Das ist ein Riesenunterschied. Wir sind Menschen, oder? Das ist klar. Die Bibel sagt das auch. Wer sagt, er ist jetzt nicht mehr als Mensch unterwegs, macht keine Fehler mehr, der lügt. Ist auch einfach. Ne? Aber ich muss nicht mehr. Ich kann Böses tun, aber ich muss nicht mehr. Ich bin befreit vom Zwang, Böses zu tun. Deshalb werden Menschen frei von Süchten, von Gebundenheiten, von schlechten Gewohnheiten, wenn Jesus in ihr Leben kommt, wenn sie Jesus annehmen. Sind wir freie Menschen? Das sagt hier die Bibel. Frei, nicht länger Sklaven der Sünde. Mit Christus begraben ist das nächste Symbol, das wir hier lesen im Vers 8 und 10. Und hier heißt es, und da wir mit Christus gestorben sind, vertrauen wir auch darauf, dass wir auch mit ihm leben werden. Wir wissen ja, dass Christus, nachdem er von den Toten auferstanden ist, nicht mehr sterben wird. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn, denn sein Sterben war ein Sterben für die Sünde. Ein Opfer, das einmal geschehen ist und für immer gilt. Sein Leben ist aber ein Leben für Gott. Das heißt, in der Taufe begraben wir unser altes Leben. Wir haben es nicht nur ans Kreuz gehängt, sondern wir begraben es. Wir sagen, hey, der lebt nicht mehr, der alte Nils. Der lebt nicht mehr, der alte Samuele. Ich begrabe ihn jetzt. Der alte Samuele wird begraben, der alte Nils wird begraben. Und hier heißt es in diesem Vers, das Werk ist einmal geschehen und es gilt für immer. Das ist einmal geschehen, das passiert einmal und dann zählt's. Du brauchst dich nicht hintersehen und sagen, war es jetzt echt? Zählt es wirklich? Hat Jesus Kraft, sein Erlösungswerk? Reicht es für mich? Ist mein Sterben echt? Nee, ein für alle Mal, das zählt. Das alte Leben ist vorbei, sagt hier die Bibel. Wie hat unser alter Pastor Kurt Weiser immer gesagt, die Taufe, besuchst du die Beerdigung deines alten Menschen. Und der Tommy, ich glaube, der Spruch ist von dir, gell? Und der Kurt hat gesagt, die Taufe ist die fröhlichste Beerdigung. Ja? Weil so ein altes Sack zu beerdigen, das ist doch gut. Oder? So ein Fiesling, ne? So ein Versager, so ein Sünder zu beerdigen, ist doch cool. Sagst, hey, das war mein altes Leben. Jetzt geht was Neues los. Das ist doch ein Freudenfest. Wassertaufe durch Untertauchen ist uns deshalb wichtig. Das ist das Symbol. Runter, sterben. Das Wasser ist auch das Symbol der Sintflut, des Grabes. Gericht über das Böse. Wir wissen, dass Gott gesagt hat, hey, da ist so viel Böses auf der Erde, das hätte keinen Wert, hätte die Flut geschickt. Das ist das Symbol des Taufens, dass wir sagen, das Ganze kommt ins Gericht, die Sünde wird gerichtet über das Böse in meinem Leben. Ich trenne mich bewusst von meinem alten Leben und dazu ist auch der Rhein groß genug. Deshalb macht es uns immer viel Freude, auch draußen zu taufen, wo genug Wasser ist. Kannst sagen, hey, ja, fahr da rein, nimm den ganzen Salat mit. Ja, so. Und wenn du Zweifel hast, dann kannst du mal an den Rhein stehen und sagen, schon lang her. So, abwärts ist es gegangen mit ihm. Die Taufe ist auch ein Symbol der Auferstehung zu neuem Leben. Und hier haben wir das gerade gelesen, in den Versen ist das mit drin. Und ich lese jetzt nochmal den Vers 10b. Sein Leben aber ist ein Leben für Gott. Dasselbe gilt darum auch für euch. Geht von der Tatsache aus, dass ihr für die Sünde tot seid, aber in Jesus Christus für Gott lebt. Du kommst aus dem Wasser raus und du sagst, nicht ich lebe, sondern Christus lebt in mir, Galater 2, Vers 20. Es geht um ein Leben für und mit Gott. Und das ist Gartengrab in Jerusalem. Haben wir noch schnell ein Bild gemacht von oben, bevor wir raus sind. Das Grab ist leer. Das Tor ist auf. Auferstanden zu neuem Leben. Das ist das, was die Taufe sagt, wenn du aus dem Wasser kommst. Du willst ein neues Leben mit Gott leben. Neuer Geist, neues Herz, ewiges Leben, neuer Lebensstil. Und 1. Johannes 5 sagt, das ist nicht schwer. Das ist der Unterschied. Religiös sein ist schwer, aber neues Leben aus Gott ist nicht schwer. Also wenn du fromm werden willst, dann hast du auf jeden Fall ein sehr schweres Leben, ein anstrengendes Leben vor dir. Jesus nachfolgen, sagt die Bibel, ist nicht schwer. Grundsätzlich, weil da drin was passiert ist. Weil ein neues Leben ist, ein neuen Geist. Die Taufe ist sozusagen der Startschuss in deine Bestimmung. Dass du in der Berufung leben kannst, im Reich Gottes und das in deinem Leben geschieht und durch dich geschieht, was Gott schon immer tun wollte. Die Taufe ist auch ein Hineingeborenwerden in Gottes Reich. Und die Bibel sagt hier, mit der Taufe und mit der Bekehrung, mit dem neuen Leben, gehörst du zu Gottes Familie. Und das lesen wir im Johannes-Evangelium. Und dort in Kapitel 1, Vers 12 und 13, und da heißt es, all denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Sie wurden es aufgrund ihrer, sie wurden es weder aufgrund ihrer Abstammung, noch durch menschliches Wollen, noch durch den Entschluss eines Mannes. Sie sind aus Gott geboren worden. Und das ist Kinder Gottes. Du gehörst zur Familie Gottes, zu Gott hineingeboren, wie euer kleiner Schatz, ne? Silvano, stimmt, gell? Mein Gedächtnis funktioniert. Man weiß, es ist Hochleistung für mein Gehirn, Namen, du musst immer trainieren. Silvano, reingeboren. Der gehört dazu, der ist hineingeboren, da gibt es nichts. Da gibt es keine Diskussion. Und da jemand kommt und sagt, hey, das ist mein Baby, sagt der Samuele und die Simona, hey, habt ihr einen Knall? Simona sagt, ich habe es selber auf die Welt gebracht, das ist meins, reingeboren. Der gehört dazu, da geht es gar nicht anders. Und die Bibel sagt, wir identifizieren uns und schließen uns der weltweiten Gemeinde an, die zu Jesus gehört, sein Leib. In der Apostelgeschichte lesen wir das, wie das passiert ist, wie die Menschen sich anschließen. Und deshalb gehört bei uns auch immer Taufe und Gemeindeaufnahme zusammen. Und deshalb werden wir nächsten Sonntag auch Gemeindeaufnahme haben. Und da freuen wir uns drüber. Galater sagt nämlich, in der Taufe bin ich mit Christus eins geworden und somit auch Erbe Christi seiner Verheißung. Das heißt, das, was in der Bibel steht, was er verheißen hat, das gehört jetzt plötzlich dir. Und wenn du Erbe bist von jemand, der besitzt, König oder keine Ahnung, vielleicht auch nur ein cooles Schweizer Taschenmesser, dann bist du der Erbe. Dann ist deins. Ja? Und so sagt die Bibel das. Es ist unseres. Was Jesus getan hat, ist unseres. Was Gott versprochen hat, das ist unseres. Das gehört dir, Samuel, das gehört dir, Nils. Gottes Verheißung gehören euch. Ihr seid Kinder Gottes und was Christus verheißen ist, sein Erbe dürft ihr antreten. Und wir wissen, die Taufe ist ein öffentlicher Schlussstrich unter das alte Leben. Es ist vorbei. Das öffentliche Bekenntnis. Und Matthäus 10, Vers 32 heißt, jeder nun, der sich vor den Menschen zu mir bekennen wird, zu dem werde ich mich auch bekennen vor meinem Vater im Himmel. Ist gut. Ist ein öffentliches Bekenntnis. Also, die Taufe ist, in der Taufe wird das Evangelium komplett verkündigt. Die Taufe sagt, ich bin gestorben am Kreuz mit Jesus, mein altes Leben ist vorbei. Ich begrab's, runter ins Wasser. Und jetzt lebe ich für Gott mit einem neuen Leben. Ich habe Auferstehungskraft in mir. Gott hat mir ein neues Leben geschenkt. Und mit diesem neuen Leben, wenn ich aus dem Wasser rauskomme, lebe ich jetzt für Gott. Großartige, großartige Geschichte. Und das sagt uns die Taufe. Und deshalb freuen wir uns, dass wir auch das miteinander feiern dürfen. Das miteinander machen dürfen, dass wir euch taufen dürfen. Und da den Weg mitgehen. Und ich habe es vorhin mit dem Dario gehabt. Wo steckt er denn? Auf der Seite, ja. Ich habe es vorhin mit dem Dario drüber gehabt, Kleingruppenleiter von den Männern. Ich habe gesagt, ey, krasses, das ist doch schön. Wenn du das erleben darfst, machst du eine Kleingruppe und Menschen, die da kommen, lassen sich taufen und gehen den Weg mit Jesus. Das ist das, was uns als Männer aufroh macht und als Frau, das zu erleben. Und wir sind sehr dankbar darüber. Gell? Gut, jetzt wollen wir beten. Ich wollte Danke sagen für die Erlösung und dann sagt der Sigmund, wie es weitergeht. Wir dürfen aufstehen miteinander. Herr Jesus, mir danke dir für das Wunder der Erlösung. Herr, und wie Nikodemus stehen wir vor dir und sage, Herr, wir mit unseren menschlichen Dingen können wir nicht weiter. Wir brauchen Hilfe von dir. Und du hast dem Nikodemus den Weg gezeigt und mir danke dir, dass wir den Weg erkennen durften und dass wir erleben dürfen als Menschen, wie du zu uns sprichst. Herr, danke für die Erlösung am Kreuz. Danke, dass wir das nicht selber machen müssen, weil wir gar nicht können. Du hast uns befreit von Schuld und Sünde. Du hast am Kreuz bezahlt für mich, damit ich mein altes Leben mit dir ans Kreuz hängen darf und sage, Herr, nimm du es. Nimm du mein ganzes Schlamassel des Lebens und mach du was draus, vergib mir. Und deine Gnade ist so groß, Herr, dass wir sie annehmen dürfen und sagen, sie zählt für mich, sie zählt für jeden Menschen, der sie annimmt. Herr, im Glaube stehe mir vor dir und sage, Herr, wir danke dir für dein Werk am Kreuz. Wir danke dir für Erlösung. Wir danke dir für Vergebung und wir nehmen es für unser Leben. Und wir preise dich, Herr, dass du Leben veränderst, so wie Nils und Samuele verändert hast. Dass du auch in unserem Leben die Kraft hast, uns neues Leben zu schenken, uns zu verändern. Aber wir preise dich, dass wir das alte Leben an den Nagel hängen dürfen und sagen, jetzt ist vorbei. Ich lebe jetzt für Christus. Und dass du uns ein neues Herz schenkst. Herr, wir brauchen das von innen raus. Wir brauchen ein verändertes Herz. Wir brauchen einen neuen Geist. Herr, wir brauchen dich. Wir brauchen das Leben aus dir. Und danke, dass du das schaffst, dass es dein Werk ist in uns. Und Herr, wir preise dich, dass wir das in der Taufe feiern dürfen. Dass es sichtbar wird, was in der Herzen passiert ist. Dass es sichtbar wird in unserem Leben, was du getan hast. Und wir ehren dich dafür. Wir preise dich dafür, dass du so lebendig wirkst, auch heute. An jedem Einzelnen. Wir ehren dich, wir rühmen dich, wir danken dir und wir sind glücklich, dass wir, wie der Nikodemus, zu dir finden durfte und erleben durfte, was du bedeutest. Amen. Amen. Ihr dürft Platz nehmen.